Als die Kinder entlassen wurden, wünschte man ihnen viel Spaß und Freude. Und jetzt dürfen wir unsere traurigen Gesichter alle wieder aufsetzen. Natürlich hoffe ich, dass wir auch Freude haben werden. Ich war mit meiner Frau zusammen in Regensburg und wir haben dort eine Gemeinde gegründet im Kino. Und als ich heute Morgen hier ankam, habe ich gemerkt, es war ein Gefusel und Sachen wurden aufgestellt und eingestellt und so weiter. Und ich fühlte mich richtig zu Hause, ich fühlte mich richtig wohl, hatte gute Erinnerungen an die Zeit in der offenen Tür im Kino in Regensburg. Ich habe damals mal einen Gast mitgebracht und der war so mit den freikirchlichen Gepflogenheiten nicht vertraut. Und dann griff der Lobpreisleiter zu seiner Gitarre und der Gast. Okay, danke schön. Und der Gast fragt mich, was hat das zu bedeuten? Und ich sagte, ja, das bedeutet, dass wir jetzt Lobpreis haben. Mhm. Und dann griff jemand zur Bibel und fragte, mein Gast fragte, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir jetzt eine Schriftlesung haben und dass wir auf Gottes Wort hören. Und dann zog der Prediger seine Uhr aus und legte sie dorthin. Und der Gast fragte, und was hat das zu bedeuten? Er sagte, das bedeutet gar nichts. Ich hoffe, ich kann mich etwas an die Zeit halten. Jedenfalls, ich wünsche euch allen nochmals einen guten Morgen von dieser Stelle aus. Und ich gehe davon aus, dass wir alle anständige, fromme, religiöse Menschen sind. Wenn die Frauen nicht wären. Also, sind wir gute, fromme, religiöse Menschen? Halten wir uns an die Gesetze, an die Regeln unserer christlichen Religion, sei sie nun protestantisch? Ich muss dazu sagen, als ich meine OP für einen grauen Star hatte, wurde ich gefragt, welche Entfernung die neuen Linsen haben sollten, die mir eingesetzt wurden. Und da habe ich gesagt, naja, ich arbeite viel am Computer und 30 Zentimeter Abstand. Und da habe ich mich jetzt auch dran gewöhnt und deshalb, ich sehe euch jetzt nicht mehr, aber dafür sehe ich jetzt mein Predigtmanuskript. Also wir halten uns an die Regeln, wir halten uns an die Vorschriften und so weiter unserer Religion, unserer christlichen Religion, sei sie nun protestantisch, katholisch, orthodox oder gar freikirchlich. Und wir glauben an das Evangelium. Und Evangelium heißt gute Nachricht. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was an dieser Nachricht gut ist? Das ist inzwischen zu meinem, ja spät im Leben, aber zu meinem Lebensthema geworden. Die Frage, was an der guten Nachricht gut ist. Es ist gut oder sie ist gut, weil sie unter anderem auch sagt, du bist frei vom Gesetz. In Römer 6, Vers 14 schreibt Paulus, Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich möchte heute auf einige Fragen und Sorgen eingehen, die das Evangelium auslöst, weil sie gute Nachricht ist, weil sie uns frei macht vom Gesetz. Etwas reißerisch könnte ich meinen Vortrag alternativ überschreiben: Das Gesetz, die Geheimwaffe des Teufels.
Das Gesetz, von dem wir befreit sind, käme dabei nicht gut weg. Ich kann eure Sorgen und Bedenken durchaus verstehen. Und ich nehme sie ernst. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, gewiss, du hast heute schon irgendwie recht damit, dass das Evangelium die Befreiung vom Gesetz verkündet. Aber in der Bibel stehen nun mal auch Gesetze, nicht wahr? Kann man die so einfach aufheben oder verwerfen? Hat denn das Gesetz keine Geltung mehr? Und ist es nicht leichtfertig, die Freiheit vom Gesetz zu proklamieren? Ich meine, wenn wir gerade, sagen wir, unreife Christen mit dieser Freiheit, wie gehen die damit mit dieser Freiheit um? Werden sie die Freiheit nicht missbrauchen? Oder wenn ich dich recht verstanden habe, dann dürfen Christen, zumal in diesem Kreis oder in dieser Gemeinde, tun und lassen, was sie wollen. Ich lade euch ein, kommt mal mit und belauscht mich bei einer stillen Zeit. Das ist die Zeit, die ich für das Gespräch mit Gott reserviere. Jesus, manchmal verstehe ich mich selber nicht. Ich möchte ja wirklich ganz aufrichtig sein, ein Leben führen, das dir gefällt. Was stimmt bloß bei mir nicht? Ich bekomme ja nicht einmal die einfachsten Dinge auf die Reihe. Dabei möchte ich unbedingt ein guter Christ sein. Wie oft stehen solche und ähnliche verzweifelten Sätze in meinem geistlichen Tagebuch? Über meinem Leben als Christ prangt in riesigen Lettern die Überschrift »Frustrierter Versager«. Ich habe mich selber verachtet wegen meiner Inkonsequenz und geistlichen Labilität. Vor allem habe ich mich verachtet wegen meines wiederholten Ungehorsams gegen Gottes klare Gebote. Kennt ihr diese Verachtung gegenüber eurem Versagen? Jedes Jahr zu Silvester wiederholen sich dann dieselben Spielchen, die guten Vorsätze fürs Neujahr. Heuer werde ich wirklich jeden Tag Stillzeit halten, ohne Ausnahmen. Und dieses Jahr verordne ich mir geistliche Disziplinen, Fasten, bescheidene Leben, Verzicht auf Luxus, das heißt heute Minimalismus. Diesmal wird es klappen, garantiert. Denn diesmal ist mein Vorsatz wirklich echt, echt. Diesmal habe ich mich ganz an Christus hingegeben. Diesmal muss es doch endlich klappen. Jesus, ich gebe dir mein Ehrenwort. 2 Wochen später, na, ihr ahnt es, richtig. Zeit mit Gott ist ebenso eine Schwachstelle. Und dass ich nachtragend bin und wenn mich jemand verletzt, dass ich es dann doch nicht schaffe zu vergeben oder wieder aus meinem Schneckenhaar rauskrieche. Und jetzt will ich euch noch etwas verraten. Es ist wirklich wie verhext. Hatte Gott zum Beispiel in einem Vortrag seinen Finger auf eine wunde Stelle in meinem Leben gelegt und gelobte ich daraufhin Besserung und Korrektur, garantiert wurde ausgerechnet dieser Bereich danach noch schlimmer. Ihr seht das Ergebnis. Es ist zum Haare raufen. Je mehr ich mich anstrengte, desto größer am Ende das Versagen. Mein Erfolg stand in einem umgekehrten Verhältnis zu meiner Anstrengung. Je mehr Anstrengung, desto mehr Sünde und Versagen. Es gibt tatsächlich eine Ursache für die richtige Beobachtung, dass Christen so oft ausgerechnet dann versagen, wenn sie sich besonders viel und aufrichtig Mühe geben. Es gibt einen Grund, der fast wie ein Geheimnis gehütet wird und den nur wenige Christen kennen. Es ist fast, als verfügte Satan über eine Geheimwaffe. Der Christ ist hoch motiviert und stellt sich mit absolut lauteren Motiven dem geistlichen Kampf. Kurze Zeit später wacht er im Lazarett auf, verletzt. Diesmal war der Sieg über die schlechte Gewohnheit in greifbare Nähe gerückt. Doch dann, könnt ihr euch mit dieser Schilderung identifizieren? Schlechte Gewohnheiten, über die ich einfach keinen dauerhaften Sieg erringe? Kennt ihr solche Gewohnheiten? Ich will euch nicht um ein Handzeichen bitten. Es könnte sein, dass du ein Opfer von Satans Geheimwaffe geworden bist. Es ist die geheime Macht, die geheime Dynamik und Kraft der Sünde. Satans Geheimwaffe ist der Versuch, uns mit religiösen Regeln zu ködern. Wir sollen die Gesetze unserer Religion beherzigen und verinnerlichen. Ihr habt richtig gehört. Die Bibel nennt solche Regeln das Gesetz. Das Gesetz ist das trojanische Pferd, das die Gemeinde in ihr Lager geholt hat. Und nun entfaltet es seine zerstörerische Kraft. Aber religiöse Gebote und Regeln erscheinen doch so vereinbar mit dem Evangelium, mit dem christlichen Glauben, nicht wahr? So sehr vereinbar, dass wir die tödliche Wirkung gar nicht vermuten, bis wir ihr Opfer werden. Die wenigsten Christen erkennen den Feind, weil er in einem feinen Zwirn daherkommt, in einem schicken Anzug. Dieser Anzug ist eine Tarnung. Es ist das Gesetz. Doch unter dem sittlichen Furnier, unter diesem teuren Stoff, verbirgt sich eine böse Kraft, die sich der ahnungslosen Christen bemächtigt und sie zu Fall bringt. Damit wir uns recht verstehen, das Gesetz Gottes selbst ist nicht böse. Am richtigen Ort eingesetzt, entfaltet es die ihm von Gott zugedachte Wirkung. Nur ist es mit dem Leben eines Menschen, der begnadigt worden ist, fehl am Platz. Wenn ein Nichtchrist mit dem Gesetz konfrontiert wird, dann entfaltet es seine rechtmäßige Wirkung. Das Problem ist nur, wenn ein Christ mit dem Gesetz konfrontiert wird, dann hat es eine verheerende Wirkung. Das, was bewirkt das Gesetz im Leben eines Menschen? Viele Christen sind total überrascht, wenn sie erfahren, dass das Gesetz die Sünde nicht eingrenzt und eindämmt, sondern im Gegenteil fördert. Das Gesetz hat die verheerende Wirkung, die Sünde anzufachen und zu vermehren. In Römer 5, Vers 20 lesen wir, das Gesetz ist hinzugekommen, damit die Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretungen entfalten soll. Wir glauben doch, dass Gott das Gesetz gegeben hat, damit die Menschen es halten, nicht wahr? Nein, das war und ist nicht sein Zweck. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass der eigentliche Zweck des Gesetzes darin liegt, die Sünde aufzudecken und ans Licht zu bringen. Das Gesetz verursacht zwar keine Sünde, aber es entfacht und stimuliert die schlummernde Sünde in einem Menschen. Wenn ich mich auf das Gesetz einlasse, dann fördert es die in mir, das heißt in meiner Persönlichkeit, verborgene Sünde ans Licht. In 1. Korinther 15, Vers 56 heißt es, die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Gebote und Verhaltensregeln hindern einen Menschen nicht am Sündigen. Im Gegenteil, die Gebote bewirken, dass die Sünde, Einzahl, die Sünde, das ist die Trennung von Gott, zu Sünden Mehrzahl führt. Also die Sünde Einzahl führt zu Sünden Mehrzahl, böse Taten. Die ahnungslose Christin und der naive Christ, die sich vorgenommen haben, ihr Leben an geistlichen Gesetzen auszurichten, müssen sich auf Versagen und Frust gefasst machen. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Mensch betet und in der Bibel liest. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein junger Mann sich vornimmt, seine sexuellen Begierden zu zügeln. Als ich mir aber meine guten Vorsätze, meine 10 Gebote, am Anfang des neuen Jahres in mein Tagebuch schrieb, da war das Versagen vorprogrammiert. Dem Gesetz war es egal, wie aufrichtig ich meine Vorsätze formuliert hatte. Ich werde täglich 3 Kapitel in der Bibel lesen und beten. Oder ich werde nur noch keusche Gedanken gegen Frauen hegen. Oder ich rühre keine Zigaretten mehr an. Wie gesagt, dem Gesetz war meine Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit völlig egal. Das Gesetz hat gute Arbeit geleistet. Und 2 Wochen später saß ich da und weinte. Frustrierter Versager. Und das soll das siegreiche, erfüllte Leben als Christ sein? Warum hat Gott die 10 Gebote überhaupt erlassen? Er weiß doch alles und deshalb wusste er auch, dass der Mensch die Gebote nie und nimmer einhalten würde. Und trotzdem hat er dem Mose die Gebote für das Volk gegeben. Wieso eigentlich? Vielleicht kann uns da ein kleiner Ausflug in die Fantasie helfen. Ich stelle mir gerade ein Gespräch zwischen Gott und einigen Menschen vor. Herr, egal was wir tun, nie bist du mit uns zufrieden. Was willst du eigentlich von uns? Ich wünsche mir eine vertrauensvolle Beziehung zu euch. Ich möchte, dass ihr mir einfach vertraut und euch von mir dauernd leiten lasst. Und die Menschen erwidern: Gott, wir haben die Ursache unseres Problems entdeckt. Du musst uns nur sagen, was wir tun sollen. Und dann werden wir es tun. Nein, widerspricht Gott. Es geht nicht ums Tun, sondern ums Vertrauen. Vertraut mir doch einfach. Nein, Herr, gib uns einfach eine Liste mit Regeln. Was sollen wir alles beachten? Gott, ich möchte euch keinen Katalog vorlegen. Ich möchte, dass ihr mir vertraut. Herr, gib uns eine Liste, verlangen die Menschen unbeirrt weiter. Mir wäre ganz ehrlich lieber, ihr würdet mir einfach vertrauen, wiederholt sich Gott. Doch die Menschen beharren: Gib uns eine Liste, sag uns, was wir tun sollen. Schließlich hat Gott nachgegeben und ein schriftliches Gesetz verfügt. Es sagte: Ich habe hier ein paar Sachen notiert, die meine ewige Reinheit und Heiligkeit widerspiegeln. Her damit, gib sie uns, verlangen die Menschen. Wir werden deine Gebote halten. Denn endlich wissen wir, was wir zu tun haben. Gib uns jetzt endlich den Katalog. Am Berg Sinai gibt Gott nach und gibt den Israeliten das Gesetz durch Mose. Die Menschen werfen einen Blick auf die beiden Tafeln und stellen entsetzt fest: Das schaffen wir nicht. Das ist ja unmöglich. Sagte ich doch, sagt Gott. Gott hat nie einen einzigen Augenblick geglaubt, dass die Menschen die Gebote halten würden. Er weiß alles. Das Gesetz hat er nicht erlassen, weil er glaubte, der Mensch könnte es halten. Gott hat die Gebote gegeben, weil die Menschen glaubten, sie könnten sie einhalten. Ich wiederhole: Das Gesetz hat Gott nicht erlassen, weil Gott glaubte, der Mensch könnte es halten, sondern Gott hat die Gesetze gegeben, weil die Menschen glaubten, sie könnten sie einhalten. Es ist der Mensch, der irrtümlich glaubt und meint, er könnte die Gebote halten. Es ist der Mensch, der meint, wenn Gott nur deutlich sagen würde, was er vom Menschen erwartet, dann könnte der Mensch durch eigene Anstrengung eine Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit vor Gott erreichen. Die alte Religiosität, ja. Der Mensch ist unheilbar religiös. Also gab Gott das Gesetz, um dem Menschen seinen Irrtum vor Augen zu führen. Wisst ihr, was das Gesetz will und was es soll? Es soll den Menschen zur Verzweiflung bringen. Es soll ihn so lange frustrieren und ärgern, bis er alle Hoffnung in seine eigene Fähigkeit aufgibt, Gott zu gefallen. Erst wenn ein Mensch vor dem Gesetz kapituliert, wird er die rettenden Arme von Jesus suchen. Bei Jesus am Kreuz wird der erschöpfte Mensch, der am Ende seiner Fähigkeiten angekommen ist, begnadigt. Dort am Kreuz. Das Gesetz treibt den Menschen in die ausgestreckten Arme von Jesus am Kreuz. Das Gesetz weckt die schlummernde Sünde. Das Gesetz hat die grausame Fähigkeit, unsere Hoffnungslosigkeit mit brutalstmöglicher Schärfe schonungslos zu offenbaren. Das ist seine Aufgabe. Und darin ist es wiederum barmherzig. Darin, in dieser Aufgabe des Gesetzes, ist es Teil des Evangeliums. Denn es treibt uns zu Jesus, wo wir Vergebung finden. Viele evangelische Christen wissen, dass sie nicht durch das Einhalten von Regeln und Geboten gerettet werden. Viele von uns glauben aber, dass die Strategie in dem Augenblick wechselt, in dem ein Mensch Christ wird. Gerade wird der Sepp Christ, nennen wir ihn einfach mal Sepp, da hat man den Fehler gemacht, einen Freund, seinen Sohn zu sagen, dass er Jupp heißt. Nein, hier in Bayern heißt er Sepp. Lass uns mal bei einem Gespräch zwischen Sepp und seinem Seelsorger mithören. Macht man normalerweise nicht. Nehmen wir an, dass das Gespräch gestern stattfand. Sepp, du brauchst dich nur Jesus anzuvertrauen. Er wird dich retten. Mehr brauchst du nicht tun. Meine schlechten Gewohnheiten? Nein, Sepp, um gerettet zu werden, musst du keine Leistung erbringen. Du musst dir nicht mal das Rauchen abgewöhnen. Aber ich muss doch dann regelmäßig in die Kirche gehen. Nein, Sepp, regelmäßig in die Kirche gehen wird dich nicht retten. Nur Jesus selbst kann dich retten. Aber ich muss unbedingt mit dem Fluchen aufhören und mit dem Alkohol. Ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Sepp, du verstehst das ganz falsch. Es geht nicht um das, was du zu tun hast, sondern um das, was Christus für dich getan hat. Christ werden heißt, auf das vertrauen, was Jesus für dich getan hat. Glaube daran, vertraue Jesus. Es kommt auf den Glauben an, nicht auf deine fromme Leistung oder irgendwelche guten Taten. Endlich hat es Sepp begriffen. Und er vertraut sein Leben Christus an und er erlebt die Wiedergeburt. Er wird Christ. Glückwunsch, Sepp. Gott segne dich. Ich bin so froh, dass du dein Leben Christus anvertraut hast. Jetzt, wo du Christ geworden bist, wünschst du dir bestimmt einen guten Start in dein neues Leben. Nicht wahr? Lass mich dir ein paar Dinge nennen, die du ab jetzt sofort beachten solltest. Zunächst solltest du morgen in den Gottesdienst. Am besten in die evangelische Freikirche in Schwandorf. Dort erzählst du dem Paul, dass du Christ geworden bist. Natürlich sollst du dich auch unbedingt taufen lassen. Okay, dafür haben wir noch etwas Zeit. Die nächste Taufe, ich weiß nicht wann die ist, vielleicht im September. Ich schlage vor, dass du so viele Gemeindeveranstaltungen wie möglich besuchst, auch Hausgruppe, vielleicht am Mittwoch oder Dienstag. Und dann hattest du gedacht, ein Mitglied zu werden? Es verbindlich zu machen. Und es gibt ja auch so eine Kleinmännergruppe, eine Dreiergruppe, die sich regelmäßig trifft zum Gebet. Übrigens, kannst du ein Instrument spielen? Der Gottesdienst braucht noch dringend einen Klavierspieler, Gitarrenspieler haben wir schon. Und fang auf alle Fälle sofort an, in der Bibel zu lesen. 3 Kapitel im Alten Testament und 2 im Neuen. So kommst du innerhalb von einem Jahr durch die ganze Bibel. Und vergiss nicht das Gebet. Mindestens eine Viertelstunde am Morgen und nochmal am Abend. Und dann musst du halt etwas früher aufstehen. Habe ich das Spenden schon erwähnt? Eine gute Regel sind 10% vom Einkommen. Brutto oder netto, ich weiß nicht. Übrigens, wir Christen wissen jetzt, wir Christen sind der Überzeugung, dass ein Christ nicht rauchen sollte. Also ich habe es mit dem Rauchen. Achte also darauf, die Gewohnheiten aus deinem alten Leben zu überwinden. Seht ihr? Wir Christen behaupten zwar, dass wir aus der Gnade leben, doch oft ist unser Ansatz ein gesetzlicher. Es wird nicht selten zu einer Gesetzlichkeit, die dem frisch Bekehrten den Saft aus dem Leben saugt. Manche neue Christen ergreifen bald nach ihrer Bekehrung die Flucht. Andere ältere Christen wirken saft- und kraftlos. Äußere Bewegungen sind zu beobachten, doch die Luft ist raus. Wenn dagegen die Gnade im Leben eines Christen herrscht, dann braucht es keine geheime Sittenpolizei, die das Verhalten der Christen überwacht. Ja, Jüngerschaft ist wichtig. Ja, wir legen als Gemeinde größten Wert darauf, dass Christen wirklich zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Jüngerschaft heißt aber nicht, den neuen Christen mit religiösen Gesetzen zu überziehen. Jüngerschaft heißt lernen, in Christus zu leben. Ich möchte lernen und immer besser verstehen und begreifen, was es bedeutet, mit Christus verbunden zu sein. Hilf einem Menschen begreifen, was er oder sie in Christus ist. Du kannst so einen Menschen nicht mehr aufhalten. Wer einmal zutiefst begriffen hat, was es mit dieser Beziehung zu Christus auf sich hat, wer seine neue Identität wirklich kapiert hat, der ist nicht mehr zu bremsen. Wer aber versucht, einen Menschen mit Regeln zu reglementieren, der bereitet eine geistliche Katastrophe vor. Es geht nicht um geistliche Regeln, sondern um geistliches Leben. Es gab im Garten Eden 2 Bäume. Baum der Erkenntnis Gutes und Böses, das ist die Moral, das ist die Religion. Und daneben gab es den Baum des Lebens, Christus selbst. Das nur nebenbei. Jesus lädt uns ein, auszuruhen. Jesus sagt, ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Matthäus 11. Ich weiß, dass solche Aufforderungen zum Ausruhen manche Christen zutiefst beunruhigen. Bin immer wieder gefragt worden, ist das nicht irgendwie doch gefährlich? Werden Christen nicht faul, wenn sie so zum Ausruhen aufgefordert werden? Klar, es herrscht immer ein Restrisiko und Gemeinderäume putzen sich leider nicht von selbst. Irgendwer wird die Wahrheit entstellen oder falsch verstehen. Das ist ein Risiko, zugegeben. Und ich selbst kenne die Sorge als ehemaliger Pastor. Wenn ich meine Leute auffordere, Jesus zu genießen und in ihm zu bleiben und zu ruhen, und wenn ich ihnen dann auch noch erkläre, dass ich sie von religiösen Verpflichtungen lossagen soll und ihre Freiheit genießen soll, dann überkommt mich manchmal schon die Sorge, was ist, wenn die dich ernst nehmen? Und wenn am Ende keiner mehr da ist für den Gemeindebetrieb, der ja aufrechterhalten werden soll. Wenn die Leute dann jedes Wochenende zum Skifahren in die Berge fahren, klar, es bleibt immer die Sorge, dass die Lehre von der Gnade Passivität und Faulheit fördert. Doch die Sorge ist letztlich unbegründet. Wer in Christus bleibt und ruht, wird nicht faul. Jesus ist nämlich der lebendigste Mensch, und wenn sein Blut in meinen Adern fließt, dann kommt Leben in mein Leben. Gnade ist doch kein Freibrief für Liederlichkeit. Gnade ermächtigt mich zu einem mutigen, angstfreien Leben. Mag sein, dass ich nicht alle Regeln einhalte, die jemand in seinem Katalog aufzählt. Aber auf jeden Fall wird mein Leben das Leben von Jesus ausstrahlen. Leben aus Jesus ist vital, ohne in Aktivismus zu verfallen. Aktivismus ist, wenn man dieses Leben aus sich selbst heraus produziert. Gesetzliche Jüngerschaft betont die Verpflichtungen, die ein Leben mit Jesus mit sich bringt. Der Gnadeansatz sucht nach Gelegenheiten, das Christusleben sichtbar zu machen. Leben unter dem Gesetz wird von Pflicht getrieben. Ein Leben aus Gnade wird von Leidenschaft bewegt. Wir brauchen wirklich keine Angst zu haben, und wir brauchen einander keine Angst zu machen. Wer das Gesetz bemüht, der hat letztlich die Befürchtung, dass es ohne Druck und Pflicht und Regeln im Christenleben doch nicht funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich. Ihr dürft mir glauben, stärker als jedes Gesetz ist die Kraft des Heiligen Geistes, der in jedem Christ lebt. Schon vor Zeiten ließ Gott durch seinen Propheten Hesekiel ankündigen, ich zitiere aus Hesekiel: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Gott kündigte damals schon einen neuen Menschentypus an. Geschwister, das sind wir. Dieser neue Menschentypus. Das sind Menschen, die von innen heraus motiviert sind, nicht durch Druck von außen. Es geht hier um den Unterschied zwischen innen Leben und außen Gesetz. Wir leben in dieser angekündigten Zeit. Ein Christ, der von der Gnade bestimmt wird, ist ein hochmotivierter, ein intrinsisch motivierter Mensch. Er kann nicht anders, er muss Gott dienen. Er ist in gewissem Sinne ein getriebener Mensch, ein von Gottes Geist getriebener Mensch. Versuche gar nicht erst, einem geistgetriebenen Menschen mit Gesetzen zu kommen. Dies und jenes musst du tun. Er wird sagen, behalte deine Gesetze für dich, ich brauche sie nicht. Das Gesetz raubt uns den Sieg. In dem Moment, wo ich mir vornahm, keinen hübschen Frauen mehr hinterher zu schauen, um bei Gott zu punkten, da hatte ich nur noch einen einzigen Gedanken. Erratet mal, welchen. Das Gesetz, das ich mir selber auferlegte, das reizt die Sünde in meinem Fleisch. Mit derselben Kraft wirken Keuschheitsgelübde. Warum ist der Zölibat so mühsam? Wer mittels einer Diät sein Gewicht in den Griff bekommen will, weiß auch, wovon ich rede. Es gab mal so eine Diät, Atkins, glaube ich, hieß die. Da musste man viel Fleisch essen und durfte keinen Zucker, keinen Zucker zu sich nehmen. Ich habe das mal versucht mit dem Fleisch, das ich essen musste, konnte ich mich schon nach einer Zeit jagen. Und geträumt habe ich von der ersten Minute der Diät an, wo die nächsten Kohlenhydrate herkämen. Das Gesetz, du sollst keine Süßspeisen essen, hat in mir einen leidenschaftlichen Hunger auf Süßspeisen geweckt. So wirkt das Gesetz in unserem geistlichen Leben. Das Gesetz hat dieselbe Wirkung auf Christen wie Nichtchristen. Das Gesetz weckt die Lust zum Ungehorsam. Das Gesetz weckt Widerspruch. Das ist schließlich seine Aufgabe. Paulus hat das mal so beschrieben, als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen Leidenschaften, durch die durch das Gesetz in uns geweckt wurden. Römer 7. Das Gesetz weckt den Widerspruch. Als Kind bekam ich mal den Auftrag, die Garage auszukehren mit einem großen Besen. Ich bin mit viel Eifer an die Arbeit. Der ganze feine Staub wurde aufgewirbelt. Bald sah ich nichts mehr vor lauter Staubwolken. Doch die Garage wurde nicht sauber. Das Gesetz ist wie so ein Besen, der Sündenstaub aufwirbelt, aber nicht reinigt. Ich weiß, euch brennt jetzt noch eine ganz große Frage unter den Nägeln. David, deine Ausführungen überzeugen einerseits, doch andererseits bleiben uns Zweifel, gerade wenn du das Gesetz so radikal ablehnst. Uns bleiben deshalb Zweifel, weil doch auch im Neuen Testament Gesetze stehen. Sollen wir sie einfach ignorieren? Sollen wir nicht nach ihnen leben? Wie ist das jetzt? Und außerdem hat nicht Jesus selber gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Stimmt. Das hat Jesus tatsächlich gesagt. Und hier ist die Lösung. Wenn ein Mensch von der Gnade bewegt und geleitet wird, dann geht er oder sie ganz anders mit den neutestamentlichen Geboten um. Mit einer ganz anderen Einstellung als der religiöse Mensch. Der religiöse Mensch, der einen gesetzlichen Ansatz hat, der empfindet die Gebote als göttliches Ultimatum, das der strenge Richter gesprochen hat. Der religiöse Mensch hört die Worte von Jesus so: Freund, wenn du mich liebst, dann rate ich dir, halte unbedingt meine Gebote. Wer aber aus Gnade und Glauben lebt, der versteht die Worte von Jesus ganz anders. Der begegnet Jesus mit freudiger Erwartung. Der ist nicht eingeschüchtert oder ängstlich. Der hört dann, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Der Gehorsam ist eine ganz natürliche, ganz selbstverständlich Folge der Liebe zu Jesus. Das wird dann so sein. Liebe reizt zum Gehorsam. Gesetz reizt zum Ungehorsam. Johannes betont die enge Beziehung zwischen unserer Liebe und unserem Gehorsam zu Gottes Geboten. Ich zitiere, Gott lieben heißt, seine Gebote befolgen. Die Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine Gebote sind nicht schwer zu befolgen. 1. Johannes 5. Wer in Tuchfühlung mit Jesus lebt, dem fällt es nicht schwer, dem ist es keine Last, Gottes Gebote zu befolgen. Es ist ihm sogar eine Lust, eine Leidenschaft. Ich bin mal für einige Wochen in Amerika verreist gewesen. Später kam Ute danach. Und jetzt frage ich euch, was musste ich tun? Welches waren meine Verpflichtungen, wenn ich sie in New York am Flughafen abholte? Muss ich Ute dann küssen? Wie soll ich mich verhalten am Flughafen, Und wenn ich so eine Frage im Ernst stellen würde, dann würdet ihr euch zu Recht fragen, ob unsere Beziehung noch ganz in Ordnung ist. In einer gesunden Ehe stellt kein Mann so eine dumme Frage. Tatsache ist, ich werde meine Frau küssen. Und ich kann euch versichern, ich werde es nicht aus Pflichtbewusstsein tun. Es wird aus Liebe geschehen und es wird leidenschaftlich sein. Ein Leben aus Gnade heißt Gehorsam zu Lust und Leidenschaft, heißt Gehorsam zu Lust und Leidenschaft werden lassen. Vor meiner geistlichen Geburt hatte ich keinen inneren Antrieb, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Okay, ich hatte Angst vor Gott und ich wollte bei Gott punkten, das hat ein Stück weit motiviert, das war Angst. Aber es war kein innerer Antrieb da. Paulus fasst es so zusammen: Jetzt stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft und nicht mehr auf die alte Weise nach dem Buchstaben des Gesetzes. Lass das einsinken. Und unsere Gedanken Gott im Gebet sagen: Herr, ich bin oft das Opfer der Geheimwaffe der Sünde geworden. Die Regeln und Gesetze, die ich mir selber gegeben habe und denen ich mich aus religiösen Gründen verpflichtet habe, schienen mir richtig. Aber jetzt habe ich erkannt, dass ich dein Leben niemals durch Gesetze und Regeln erleben werde. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, meine Heiligung durch das Befolgen von Gesetzen zu betreiben. Ich habe auf meine eigene Selbstdisziplin gesetzt, statt auf dein Leben in mir. Ich möchte dir unbedingt und ganz vertrauen. Jesus, mein Retter und Herr und Freund, ich liebe dich. Amen.